Der Himmel. Unvorstellbar schön. Es gibt wunderbare Texte über den Himmel, was uns erwartet, wenn wir von dieser Erde gehen. Und einer der engsten Freunde von Jesus hatte eine Offenbarung. Ende des ersten Jahrhunderts, da war er schon alt und betagt. Er war kein Märtyrer geworden, lange verbannt auf der Insel Patmos aufgrund seines Christseins, aber er hatte überlebt. Und so am Ende seiner 20, die fanden die Offenbarung. Und am Ende der Offenbarung in Kapitel 21, die Verse 1 bis 6, finden wir besondere Verse über den Himmel. Und ich möchte sie mit euch teilen. Ah, da ist es. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf: Schreib auf, was ich dir sage, denn alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagt er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und das Ziel. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen, die mir den Rücken gekehrt haben, die ein Leben führen, das ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell unmoralisch leben, allen, die Zauberei treiben und Götzen anbeten, Lügnern und Betrügnern. Sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Dieser Text spricht... Nee, Moment, irgendwas. Ja, er ist an, aber vielleicht ist ja die Batterie leer. Das könnte auch sein. Also, jetzt sind wir schon zu weit. Also einmal nochmal zurückklicken, ihr könnt es sicher auch manuell machen und eigentlich genau, die weiße Zeile wollte ich gerne selbst betätigen. Also, der Text spricht von einem zweiten Leben und einem zweiten Tod und dass wir wählen können. Leben oder Tod. Unsere Lebenszeit auf dieser Erde ist aus Gottes Sicht so was wie ein Wimpernschlag vor der Ewigkeit. Wir sind nicht Gottes Marionetten, sondern weil er uns liebt, gibt er uns Freiheit zu wählen. Denn Liebe zwingt ja nicht, aber in seiner Liebe lädt er uns ein. Und Gott hat alles dafür getan, dass wir schon in diesem Leben mit ihm versöhnt sein können. Dass wir mit ihm in Beziehung leben und danach mit ihm die Ewigkeit teilen und genießen können. Ich liebe diese Verse. Von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Stellt euch das einmal vor. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Uns werden keine Fragen mehr quälen, die offen bleiben, weil wir nach Antworten suchen, die wir nicht finden. Alles Leid wird vorbei sein. Alles, woran wir hier leiden können. Was einmal war, ist für immer vorbei. Ich finde diese Verse so tröstlich. Da ist eine lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen. Eine lebendige Hoffnung, auch alles durchzustehen, zu überstehen, was dieses Leben hier schwer macht. Was für eine gute Nachricht für die Zukunft. Als Jesus sich von seinen Freunden verabschiedet nach der Auferstehung, um zurückzugehen zu seinem Vater im Himmel, lesen wir im Markus-Evangelium Kapitel 16. Da sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Wir sehen an diesem Text, dass Christen, alle, die zu Jesus gehören, berufen sind, diese gute Nachricht zu verkünden. Du kannst ja in deinem Leben keinen Atemzug dazugeben, um weiterzuleben. Niemand kann sich das Leben nach dem Tod bei Gott in der Ewigkeit verdienen, erarbeiten. Niemand ist überhaupt gut genug, um zu Gott zu gelangen. Gottes neue Welt gibt es nur geschenkt. Aber es gibt sie ja nicht umsonst. Es wurde dafür ein hoher Preis bezahlt. Diesen Preis hat Jesus am Kreuz bezahlt. Für unser ganzes Versagen, für alles, was wir verwirken in diesem Leben, alles Unrecht, das wir begehen, allen Mist, den wir anhäufen, alles, was zwischen uns und dieser neuen Welt stehen könnte, hat Jesus für uns bezahlt, getragen. Und durch ihn haben wir nun freien Eintritt in diese wunderbare Welt Gottes. Jesus hat diese wundervolle Ewigkeit für uns passend gemacht. Und im Vertrauen auf ihn können wir diese Welt geschenkt bekommen. Aber es gibt sie eben nur als Geschenk. Weil Gott mit uns unbedingt die Ewigkeit verbringen will. Denn er hat uns als seine Geschöpfe auf ihn hin geschaffen. Dafür ist Gott in Jesus Mensch geworden. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Und dafür klopft er dauernd in unserem Leben an. In deinem und in meinem Leben. Und er wirbt in seiner großen Liebe darum, dass wir ihm vertrauen. Weil Gott uns liebt, leidet er aber auch an seiner Welt. Er leidet überall da, wo seine Geschöpfe seine Liebeseinladung nicht annehmen, ihr nicht folgen, wo seine Geschöpfe diesen Liebeserweis am Kreuz nicht verstehen, nicht sehen, vielleicht sogar geringschätzen und verspotten. Gott leidet, wo seine Geschöpfe lieber ohne Beziehung zu ihm leben, also lieber gottlos leben, sich andere Idole suchen, sich selbst zum Herrn ihres Lebens machen, als sich durch Jesus nach Hause lieben zu lassen, in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Jesus hat von sich behauptet, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Niemand wie er hat vom Leben gesprochen und niemand wie er hat es so ausgedrückt, was es bedeutet, zu leben, wirklich zu leben und frei zu sein. Weil er das Leben ist und uns für das Leben gewinnen möchte, hat er ganz realistisch von Himmel und Hölle gesprochen, von Gottes Einladung und den Konsequenzen, wenn wir ihr gar nicht folgen wollen, sie nicht annehmen möchten. Und bei seiner Kreuzigung wird das deutlich. Rechts und links hingen Verbrecher am Kreuz, die damals des Todes würdig waren. In unserem Land ist Gott sei Dank die Todesstrafe abgeschafft. Aber wir sehen in dieser Szene, wie der eine Jesus noch verspottet, also seine letzten Atemzüge noch für Spott nutzt und der andere, der seine letzten Atemzüge dazu nutzt, zu erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist und bei ihm Hilfe sucht und sagt: Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus spricht diesem Menschen in seinen letzten Lebensminuten Gnade zu über seinem ganzen verwirkten Leben und sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Gnade von Gott bis zu unserem letzten Atemzug. Wenn Jesus das Leben ist, dann ist es ja nur logisch, dass wir ohne ihn abgeschnitten sind von wirklichem, vom göttlichen Leben und dass dann eigentlich der Tod herrscht. manchmal schon wahrnehmbar hier im Leben. Wenn zu Jesus der Himmel und das ewige Leben gehören, dann ist abseits von Jesus die Hölle und der ewige Tod, der zweite Tod, von dem die Bibel in diesem Text in der Offenbarung redet. Jesus ist gekommen, damit wir mit ihm und durch ihn das Leben wählen und es tatsächlich geschenkt bekommen. Im Hebräerbrief lesen wir eine interessante Stelle. Hebräerbrief Kapitel 2, die Verse 14 bis 15 steht: Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Und so hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Nach dieser Aussage wird beschrieben, dass wir Menschen auf dieser Erde eigentlich in Furcht vor dem Tod leben, gefangen sind. Ob uns das nun bewusst ist oder ob wir das erfolgreich verdrängen. Dass uns hier in unseren Breitengraden so gut geht und wir auch alle Pflegebedürftige und Todkranke in Pflegeeinrichtungen haben, zumindest meistens, ist ja für uns der Tod weitgehend aus dem Leben verdrängt in unserem normalen Alltag. Aber wir alle hängen natürlicherweise am Leben. Und wir erschrecken, wenn wir plötzlich mit Tod konfrontiert werden. Und Jesus will nicht, dass wir uns fürchten. In seiner Liebe sollen wir alle Furcht überwinden können. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel geworden. Umgangssprachlich begegnen wir dem Wort Hölle hin und wieder in den Zeitungen. Das wird verwendet, wo Menschen existenziell Negatives erleben, sich dem Bösen ausgesetzt sehen, Kriegszustände, Grausamkeit, vielleicht ein Flammeninferno, und dann sagt man, es war die Hölle und beschreibt die Szenerie. Also Hölle als Inbegriff dessen, was niemand von uns erleben will. Und der Himmel ist das Gegenteil. Fast zu schön, um wahr zu sein. Und Jesus schließt uns den Himmel auf. Er ist der Schlüssel. Und er bietet uns freien Eintritt. Es ist so, dass wir in dieser Welt auch Böses erleben. Aber Jesus ist gekommen und gestorben und auferstanden, dass, weil er uns beisteht, nichts wirklich zur Hölle in diesem Leben wird und wir keine Hölle erleben brauchen. Weil sein Beistand stärker ist, sein Trost, seine Liebe, die Geborgenheit, die Zuflucht bei ihm stärker ist als alles Zerstörerische, was wir hier auch schmerzlich erleben. Und das ist doch eine wichtige Nachricht. Das ist überhaupt die beste Botschaft der Welt fürs Leben und fürs Sterben. Und die sollte doch jeder Mensch erfahren. Und so braucht es dich und mich, dass wir diese gute Nachricht als Hoffnung in die Welt tragen. Dass wir sie weitergeben, diese Nachricht von der wirklich alles überwindenden Liebe Gottes. Jeder Mensch ist es wert, dass er die Chance bekommt, diese Liebe zu verstehen, zu erfahren, dadurch Frieden zu finden. In Johannes 3, Vers 16 heißt es: Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, weder hier noch in Zeit und Ewigkeit, sondern das ewige Leben haben. Und dass Tod aus Gottes Perspektive nochmal etwas anderes ist, als wie wir es menschlich verstehen, wird deutlich in der Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Da lässt Jesus den Vater sagen in Lukas 15: Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Gottes Perspektive ist anders. Durch Jesus empfangen wir Leben, aber getrennt von Jesus sind wir eigentlich noch beziehungsweise schon tot. Wir können quick lebendig und doch aus Gottes Perspektive tot sein, wenn wir keine wirkliche Beziehung zu ihm haben, denn er ist das Leben. Aus Gottes Perspektive lebt ein Mensch erst wirklich, wenn er durch Jesus in eine lebendige Beziehung zu seinem Schöpfer kommt. Denn das ist unsere Bestimmung als Menschen. Und von diesem Punkt an leben wir tatsächlich ewig. Und der Tod ist eine Art Durchgang zum neuen Leben. Letztes Jahr waren mein Mann und ich in Riga und haben in einer Kirche ein wunderbares Gemälde gefunden. Das erzählt die Geschichte aus Johannes 11. Und ich finde, dieses Gemälde zeigt, wie Jesus Christus, der Herr, über Hölle, Tod und Teufel geworden ist. Früher konnten ja die meisten Menschen nicht lesen und sie hatten auch keine Bibel. Aber die Malereien in den Kirchen, die erzählten, bebilderten ihnen diese biblischen Wahrheiten eindrücklich. Und wir wissen ja, dass vieles, was wir sehen, viel tiefer prägt als das, was wir nur hören. Hier dieses Gemälde. Was war denn geschehen, was wir hier sehen? Also, es ist ziemlich dunkel, aber ich hoffe, ein bisschen was könnt ihr erkennen. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs. Nach Jerusalem, da würde er sterben. Wir sehen ihn hier mit seinen Freunden. Und nun wird er zu seinen Freunden, Martha und Maria und Lazarus, gerufen. Sie wohnen nur 3 Kilometer etwa von Jerusalem entfernt. Marias und Marthas Bruder, die drei waren befreundet mit Jesus. Lazarus war gestorben. Und als Jesus kommt, ist Lazarus schon 4 Tage tot. Und nun begegnet er den beiden Frauen, die wir hier sehen, die vor ihm niederfallen. Wir lesen in den Versen, dass viele Menschen, das lesen wir ab Vers 19, zu Maria und Martha gekommen waren, weil Jerusalem ja so dicht lag, waren viele, auch schon Festbesucher, in der Nähe und kamen zu dem Dorf, um mit ihnen zu trauern, um sie zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, lesen wir in Vers 20. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch ich weiß, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Und für damalige Zeit war das erstaunlich, dass Maria und Martha offensichtlich an eine reale Auferstehung glaubten. Denn nicht alle gläubigen Juden glaubten damals daran. Wir erinnern uns, dass Jesus mal mit verschiedenen Gruppen diskutierte. Die Sadduzäer, eine der Gruppen neben den Pharisäern, glaubten nicht an die Auferstehung der Toten. Sie kamen zwar aus dem Priestergeschlecht, aber sie hielten sich vor allen Dingen an die 5 Bücher Mose. Und die Auferstehungstexte finden wir in anderen alttestamentlichen Texten. Das heißt, es war eher ungewöhnlich, dass Martha und Maria tatsächlich an eine Auferstehung glaubten. Und dann sagt Jesus diesen bemerkenswerten Vers: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Und jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria, ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu, der Lehrer ist da und will dich sprechen. Und als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Martha ihn getroffen hatte. Und als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinten die Juden aus Jerusalem, die sie trösten wollten, sie will am Grab weinen. Darum folgten sie ihr. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Auch das finde ich bemerkenswert. Wir sehen in diesem Gemälde die beiden Frauen in der Nähe Jesu. Sie werfen sich mit aller Not, aller Trauer, mit ihrer ganzen Befindlichkeit und ihrem Leben Jesus zu Füßen. Er war ihr bester Freund. Aber er war mehr für sie. Er war auch der Retter, der Erlöser, Gottes Sohn. Und statt den Fokus auf den Tod zu legen, werfen sie sich vor Jesus hin, weil sie empfinden, dass bei ihm das Leben pulsiert. Maria lief nicht zum Grab, sondern zu Jesus. Da waren die anderen verblüfft. Und als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief: Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Und damit drückt sie Glauben aus, dass Jesus alles möglich ist, selbst das, was wir uns nicht mal vorstellen können. Und Jesus sah sie und er sah, wie sie und auch die anderen Trauergäste weinten. Und nun können wir uns fragen, mit welchen Personen im Gemälde wir uns identifizieren. Vielleicht mit Maria und Martha? Sind wir Menschen, die mit aller Not zu Jesus kommen? Uns vielleicht einfach vor ihn hinwerfen und ihm unser Herz ausschütten, weil wir ihn sehen als den, der er ist, in seiner Liebe und in dem, was er kann, was er für uns tun kann, selbst in dunkelsten Momenten, die bei ihm Zuflucht suchen. Wir lesen weiter, dass Jesus tief bewegt und erschüttert war. Wo habt ihr ihn bestattet, fragte er. Und sie antworteten: Komm, wir zeigen es dir. Und auch Jesus kamen die Tränen. Wenn wir etwas aus dieser Geschichte lernen, dann, dass Jesus leidet, überall, wo Leid geschieht. Er leidet mit den Leidtragenden. Er identifiziert sich mit deinem Leid, wenn du leidest in deinem Leben. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht, hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Können wir uns vielleicht auch mit den Zuschauern identifizieren? Welche Sorte Zuschauer sind wir? Die, die sagen, wie lieb hat er ihn gehabt? Sind wir Menschen, die die Liebe Jesu identifizieren und sehen und das in den Fokus nehmen? Oder sind wir Menschen, die sagen, hätte er nicht auch? Hätte er da nicht verhindern können? Liegt unser Fokus auf der Liebe Gottes? Oder sind wir schnell bei den Vorwürfen, die wir machen? Diese Stimmung. Und wieder lesen wir, Jesus war von diesen Worten tief bewegt. Er nahm ja die ganze Stimmung um sich herum wahr. Und dann trat er an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Und dann lesen wir in Vers 39, dass er ruft: Schafft den Stein weg. Und wir sehen auf diesem Gemälde seine ausgestreckte Hand. Drei Finger zeigt er, denn er steht für den dreieinen Gott. Schafft den Stein weg. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagt: Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon vier Tage tot. Und Jesus sagt: Habe ich dir nicht gesagt, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du glaubst? Jesus wirbt um das Vertrauen bei Martha, bei Maria, bei dir und bei mir. Willst du Jesus vertrauen für deine Lebensumstände? Vertrauen ist damals wie heute eine Entscheidung und kein Gefühl. Martha wusste genug von Jesus, um so eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht weißt auch du genug inzwischen über Jesus, um heute eine Entscheidung zu treffen, ihm zu vertrauen. Vielleicht ist einfach dein Entschluss gefragt. Und sie schoben den Stein weg. Noch eine Gruppe, mit der wir uns identifizieren können, hier, diesem Mann in dem roten Gewand. Er hilft, den Stein von der Grabhöhle wegzutragen. Vielleicht haben andere noch mitgeholfen. Schafft den Stein weg. Jesus möchte Menschen haben, die anderen Steine aus dem Weg räumen. Bist du so jemand, der anderen Hindernisse auf den Weg räumt, damit er Gottes Liebe erfährt? damit er Jesus besser kennenlernt, von Gottes großer Hoffnung erfährt. Bist du jemand, der Steine aus dem Weg räumt? Schaff den Stein weg. Das ist wichtig. Denkst du gerade an Familienmitglieder, an Freunde, an Nachbarn, an Bekannte? So viele Menschen haben Hindernisse zwischen sich und Gott. Unsere Kultur, Ideologien, Prägung, da gibt es so viele. Und ich glaube, viele Zeitgenossen kennen noch nicht mal einen lebendigen Christen, der wirklich Jesus liebt und von dieser Liebe erfüllt ist. Wem willst du Steine aus dem Weg räumen, dass es für ihn leicht wird, Gottes Liebe zu sehen, zu erkennen, zu erleben? Wir können ja bloß Steine aus dem Weg räumen. Jesus wird diese Menschen dann selbst rufen. Und sie verantworten selbst, wie sie wieder auf den Ruf antworten. Aber wir können Steine aus dem Weg räumen. Und weiter lesen wir, Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann ruft Jesus, Lazarus, komm raus. Und dann geschieht das Erstaunliche. Da waren Leute gewesen, die hatten den Stein weggeräumt. Die Hindernisse waren weg. Und jetzt ruft Jesus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Vielleicht können wir uns auch mit Lazarus identifizieren. Hier jetzt lebt er ja physisch, wie wir auch. Aber es gibt ja Zustände in unserem Leben. Wir können leben und gebunden sein. Gefangen in so vielerlei Dingen. Eingeschränkt. Lazarus war so doch nicht frei. Und ich finde es so ermutigend, dass dieses Bild, da zieht schon einer, oder also einer hilft schon beim Abwickeln, beim Auswickeln. Jesus spricht Leben in Lazarus Leben. Der ruft, komm raus. Und Jesus ist der Weg in die Freiheit. Und vielleicht spürst du auch, wo hier oder da in deinem Leben Bereiche sind, da gleichst du eher diesem gebundenen Lazarus. Da bist du gar nicht innerlich frei. Da bist du gebunden an deine Vergangenheit, an irgendwelche Prägungen, vielleicht an irgendwelche Abhängigkeiten. Aber Jesus möchte dich frei machen. Er hat echtes Leben für dich. Jesus lässt Lazarus nicht aus der Höhle heraustragen. Das hätte er ja auch machen können. Nein, er ruft Lazarus heraus. Er möchte Lazarus Beteiligung an diesem neuen Lebensprozess. Und du bist auch an deinem Lebensprozess beteiligt. Jesus ruft dich. Und ich glaube auch heute. Jesus ruft Lazarus persönlich heraus. Und Jesus ruft auch dich aus deiner Höhle, wo immer du gerade feststeckst. Du kannst heute seinen Ruf hören. Und ganz egal, was vielleicht innerlich bei dir abgestorben ist, wo du keine Hoffnung mehr hast, wo mehr der Tod als das Leben regiert, mehr die Resignation als die Hoffnung, mehr der Zynismus als der Glaube, mehr die Bitterkeit, die Härte als die Liebe. Jesus ruft dich heraus. Hören wir den Ruf von Jesus? Folgen wir seiner Liebe? In welcher Höhle steckst du? Wo hast du dich innerlich zurückgezogen? Wo hast du Hoffnung verloren? Jesus will, dass du zu ihm in die Beziehung kommst oder zurückkehrst mit deinem ganzen Leben. Dass du so richtig lebendig wirst in jedem Teil deines Lebens. Jesus will, dass du ein gesundes Selbstbewusstsein bekommst in seiner Liebe. Er will, dass du ein Sinnbewusstsein bekommst, weil er dich beruft, damit seine Liebe durch dein Leben fließt. Bist du bereit, herauszukommen? Manchmal ist es ja auch bequemer und einfacher, dort stecken zu bleiben, wo man ist. Aber das Leben spielt sich definitiv hier draußen ab und nicht in der Höhle. Jesus ruft dich raus. Nehmt ihm die Tücher ab, sagt Jesus, und lasst ihn gehen. Wer aus so einer Höhle herauskommt, der braucht Unterstützung. Der braucht Leute, die ihm helfen, diese stinkenden Grabbinden wieder loszuwerden. Wir haben jeden Sonntag im Gottesdienst während der Lobpreiszeit Gebetsangebot. Das sind sozusagen Helfer, die beispielsweise solche Grabbinden lösen. Du kannst Gebet in Anspruch nehmen. Menschen beten für dich, dass sich Dinge lösen. Sie treten für dich ein. Du musst gar nicht viel sagen oder gar nichts sagen. Sie werden einfach segnend für dich beten. Welche stinkenden Grabtücher könntest du vielleicht heute loswerden? Wir sprechen von Jesus als unserem Erlöser. Er löst die Fesseln. Er ist unser Retter. Er rettet uns heraus. Er sagt einmal, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Es geht um unsere Freiheit in der Liebe Gottes. Willst du sein Leben und Freiheit? Durch Jesus steht der Himmel offen. Wir feiern ja jeden Sonntagabend mal bei uns, immer am ersten Sonntag im Monat, richtig so in Gruppen. Heute ist der zweite Sonntag, das heißt, das Abendmahl steht einfach bereit als Möglichkeit. Wir feiern Abendmahl heute als Bündnis. Jesus hat sein Leben in den Tod gegeben und dafür stehen der Traubensaft und das Brot, was wir hier haben, symbolisch. Aber doch ist es viel mehr als eine Zeichenhandlung, in die wir eintreten, weltweit als Christen, als Menschen, die wir Jesus vertrauen wollen. Wir treten ein in ein Bündnis und wenn wir Abendmahl nehmen, dann lassen wir das Wirklichkeit werden, heute und hier, was Jesus damals für uns getan hat. Heute können wir neu in dieses Bündnis treten, einfach innerlich oder sogar zeichenhaft, indem wir Abendmahl nehmen. Wir können es festmachen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir durch ihn Leben empfangen, Leben und Ewigkeit. Perspektive, schon hier und über den Tod hinaus. Jesus ist es, der sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Bei dem Gemälde konnten wir uns identifizieren. Wir konnten uns auf Jesus ausrichten. Diese beiden Frauen lagen vor Jesus, den Rücken dem Tod zugekehrt. Wir können Menschen werden, die Steine aus dem Weg räumen. Wir können aber auch Lazarus sein, der den Ruf hört und kommt. Und wo die Fesseln abfallen. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass durch dich der Himmel offen steht. Ich danke dir, dass du uns den Himmel erschließt, dass Gott mitten unter uns sein wird. Du wirst bei uns wohnen. Du willst schon hier in unserem Leben wohnen. Wir dürfen dir heute unser Leben öffnen. Irgendwann wirst du wirklich alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Du machst alles neu und du fängst schon hier an, denn du bist der Anfang und das Ziel. Wir dürfen jetzt schon durch dich Kinder Gottes sein und uns gehört das Leben. Und danke, dass du uns, wenn wir mit dir leben, zunehmend Befreiung schenken willst. Dass du alles wiederherstellen willst, zuerst die Beziehung zu dir, aber auch in unserem Leben, in allen Lebensbereichen. Jesus, wir dürfen dir heute erstmals oder wieder neu unser Leben zu Füßen legen, dir unser Leben anvertrauen, annehmen, was du uns schenkst, annehmen, dass mit dir der Himmel offen steht. Danke, Jesus Christus, bester Freund, Herr des Lebens, Befreier, Erlöser, Anfang und Ziel. Amen.